Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Erwartet hätte es wohl sowieso kaum noch jemand, aber noch US-Präsident Donald Trump wird am 20. Januar nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden teilnehmen. Das teilte Trump via Twitter mit, nachdem der Kurznachrichtendienst Trumps Account wieder entsperrt hatte. Aber immerhin, der Wahlverlierer räumte nun doch noch per Videobotschaft ein, dass seine Tage im Weißen Haus gezählt sind und versprach eine geordnete Amtsübergabe, was immer das bei Trump auch heißen mag. Aber offenbar sorgte die Kombination aus bröckelndem Rückhalt in den eigenen Reihen und wachsendem Druck nach der Erstürmung des Kapitols für diesen Schritt. Während seine Regierung sich auflöst, die Demokraten immer lautstärker ein noch früheres Ende der Ära Trump fordern, per erneutem Amtsenthebungsverfahren, wirkt das Entsetzen über die Ereignisse vom Mittwoch weiter. Verena Bünden.
Der Sturm auf den Kongress. Von vielen Amerikanern wird er als nationale Schande empfunden. Seit heute weht die Flagge auf Halbmast. Nach dem Tod eines Polizisten sind inzwischen 5 Menschen bei der Randale umgekommen. Fast 30 Stunden, nachdem seine Anhänger ins Kapitol drängten, verurteilt Trump in einer Videobotschaft erstmals die Krawalle, die er selbst angeheizt hatte. An alle, die an Gewalt und Zerstörung beteiligt waren, ihr repräsentiert nicht unser Land. An die, die das Gesetz gebrochen haben, ihr werdet dafür bezahlen. Es ist nicht die Einsicht, die ihn treibt. Es wird einsam um Trump. Sein Kabinett schrumpft. Immer mehr treue Verbündete setzen sich ab. Zuletzt Verkehrsministerin Chao und Bildungsministerin DeVos. Ex-Justizminister Barr wirft Trump Verrat am Amt und seinen Wählern vor. Das konservative Sprachrohr Wall Street Journal empfiehlt Trump nur noch den Rücktritt. Gegen die Randalierer ermittelt das FBI. Sie sollen vor Gericht landen. Welche Konsequenzen aber gibt es für den Präsidenten als Anstifter? Diskutiert wird eine vorzeitige Absetzung von Trump, für die es 2 Möglichkeiten gibt. Bei Amtsentzug nach Zusatzartikel 25 der Verfassung müsste die Regierung mitspielen. Vizepräsident Pence scheint das bislang abzulehnen. Die Demokraten wollen deshalb die 2. Option ziehen, ein Impeachment-Verfahren im Kongress, das Montag eingeleitet werden soll. Und bedeuten würde, dass Trump nicht mehr kandidieren kann. Der künftige Präsident überlässt das dem Parlament. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ihn aus dem Amt bringen. Auf dem schnellsten Weg geht das durch unsere Vereidigung. Was davor oder danach passiert, überlasse ich dem Kongress. Die oberste Demokratin Pelosi erklärt derweil, sie habe sich parallel ans Pentagon gewandt, um sicherzustellen, dass ein instabiler Präsident nicht einfach einen Atomschlag befehlen könnte. Einzelne Republikaner verurteilen den Präsidenten, wollen eine Amtsenthebung unterstützen. Alles deutet darauf hin, dass der Präsident sich losgelöst hat, nicht nur von seinen Pflichten oder seiner Gesundheit, sondern von der Realität. Es ist Zeit, den Albtraum zu beenden. Andere hoffen, dass Trump die letzten Tage im Amt still aussitzt, lenken von seiner Verantwortung ab. Ich finde es zynisch, dass die Demokraten versuchen, Vorteile aus einem tragischen Ereignis in Washington zu ziehen, einer verachtenswerten Terroristenattacke. Vor dem Kapitol gehen die Vorbereitungen für die Amtsübergabe an Biden am 20. Januar weiter. Präsident Trump twittert heute, er werde nicht teilnehmen. Seine Anhänger versucht er, über die Wahlniederlage hinwegzutrösten. An alle meine wunderbaren Unterstützer, ich weiß, ihr seid enttäuscht, aber ich möchte, dass ihr wisst, unsere unglaubliche Reise hat gerade erst angefangen. Für den einen Teil Amerikas mag das wie ein Versprechen klingen, für den anderen wie eine Drohung.
Und in Köln begrüße ich jetzt den Historiker und Amerikanisten an der Uni Regensburg, Volker Debkert. Guten Abend, Herr Debkert.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Ein Präsident lässt quasi seine Leute von der Kette, die randalieren im Kapitol, es kommen Menschen ums Leben. Was bereitet Ihnen mehr Sorge, dieser wütende Mob oder die Millionen Menschen, die Trump wiedergewählt haben?
Naja, es gehört ja zusammen. Also die Wählerschaft von Trump ist sicherlich größer und diverser als diejenigen, die jetzt gestern das Kapitol gestürmt haben. Das waren gestern so der rechtsmilitante Graswurzel, rassistische Arm der Trump-Bewegung. Aber sie sind ja Teil der Trump-Bewegung und die anderen eher also distinguierteren, vielleicht auch gebildeteren, wohlhabenderen Menschen, die Trump gewählt haben. Ich würde da nicht zwischen denen unterscheiden. Es ist alles Teil einer großen Bewegung. Und die wird jetzt auch mit dem 20. Januar nicht verschwinden. Insofern macht mir alles gleichermaßen Sorgen, die Millionen Leute, die Trump gewählt haben. Und er hat ja 2020 sogar noch mehr Wähler bekommen als 2016. Er hat seine Wählerbasis von 2016 vollkommen mobilisiert und noch Millionen Stimmen hinzugewonnen. Und die werden am 20. Januar nicht aufhören, Trump gut zu finden. Und sie glauben eben in großen Teilen auch die Geschichte von der gestohlenen Wahl.
Wir auch nach wie vor offensichtlich Politiker im Kongress, republikanische Senatoren und auch Abgeordnete haben trotz der Krawalle dann noch den Einspruch gegen Joe Bidens Sieg eingelegt. Wie kam es denn eigentlich, bleiben wir mal der politischen Seite erstmal, überhaupt dazu, dass Trump sich die Republikaner so gefügig machen konnte?
Ja, das ist ja eines der großen Rätsel, das die Geschichtswissenschaft und vielleicht auch die Politologie in Zukunft noch lange beschäftigen wird. Denn es ist ja so, dass wir schon wiederholt unabhängige Kandidaten hatten, Ross Perot zum Beispiel, die aber eben als unabhängige Kandidaten angetreten sind und den Wahlkampf aus ihren mehr oder weniger privaten Mitteln finanziert haben. Donald Trump hat ganz gezielt die Republikanische Partei gekapert. Er hat sie sich gefügig gemacht, aber die Republikaner haben sich auch gefügig machen lassen, sind zum willigen Handlanger der Trump'schen Politik geworden und stehen natürlich jetzt auch vor dem Scherbenhaufen ihrer Politik, sind aber zugleich in einem Dilemma ohnegleichen, denn sie können ja auch jetzt die Millionen Wähler, die Trump gewählt haben, nicht einfach so vor den Kopf stoßen, dass sie sagen, damit haben wir gar nichts mehr zu tun. Insofern möchte ich jetzt nicht wirklich in der Haut der Republikaner stecken.
Welche Richtung würden Sie dann einschlagen oder glauben, werden die Republikaner wohl eher einschlagen?
Naja, es gibt einmal eben das Partei-Establishment, das sind diejenigen, die sich jetzt teilweise von Trump absetzen. Es gibt aber eben auch die Basis, dass die gestern zum Teil eben oder am Mittwoch zum Teil dabei war, dieses Kapitol zu stürmen. Die Wählerschaft der Republikaner war immer zusammengesetzt aus diesen vielen Teilen. Ich denke, dass egal, was die Republikaner jetzt machen, sie können eigentlich immer nur Fehler machen. Wenn sie sagen, wir ziehen einen Schlussstrich unter die letzten 4 Jahre, entfremden sie viele der Wähler. Wenn sie sagen, weiter so, steht der lange Schatten Trumps ihnen über den Köpfen. Es gab 2012 nach der Wiederwahl Obamas ein internes Positionspapier der Republikaner, wo die sagten, wir müssen uns jetzt einfach den Realitäten eines zunehmend diversen, eines zunehmend pluralistischen Amerika öffnen. Wir dürfen nicht länger nur versuchen, unsere Wähler im europäisch-weiß-angelsächsischen Bereich zu suchen. Wir müssen auch die Wähler mit anderen Migrationshintergründen ansprechen und Antworten für sie finden, für die Hispanics, für die Asian Americans, für andere Gruppen. Das war eigentlich die Position nach der Wiederwahl Obamas und dann kommt eben Trump 2016 und fährt mit seinem America First, All White America Kurs eigentlich eine rückwärtsgewandte Politik, die einige Republikaner programmatisch schon längst überwunden hatten. Und es wird jetzt die Aufgabe sein, denke ich, zwischen diesen beiden Punkten. Wir öffnen uns diesem neuen Amerika und wir halten zugleich unsere traditionelle Basis. Zwischen diesen Punkten müssen sie irgendwie lavieren, denke ich.
Und dass ein Teil dieser Basis aber eben auch eine gewisse Gewaltbereitschaft hat, das haben wir jetzt eben auch gesehen. Da werden sich die Amerikaner wahrscheinlich auch noch viel mehr einstellen müssen da in dieser Richtung.
Ja, diese Gewalt ist auch Ergebnis einer lang anhaltenden Emotionalisierung und Ideologisierung von Politik. Die amerikanische Gesellschaft ist zerfallen in eine Vielzahl von Milieus, die einander wirklich eher in Hass zugetan sind, als sich gegenseitig nur irgendwie als anders zu akzeptieren. Es ist eine politische Kultur, die eben, wie gesagt, Hass- und emotionsgetrieben ist. Und da muss eigentlich auch jetzt Politik ansetzen. Es muss für meine Begriffe ein tiefgreifender Wandel der politischen Kultur her, die wieder stärker auf Kompromiss, die wieder stärker auf Respekt und die wieder auch stärker auf Anerkenntnis von Verschiedenheit setzt, anstatt jetzt andere Lebensstile zu verteufeln, als unamerikanisch hinzustellen und eben mit Hass zu verfolgen.
Jetzt sind es nicht mehr knapp 2 Wochen, nur noch weniger als 2 Wochen, nicht mehr ganz 1,5 Wochen bis zur Amtsübergabe an Joe Biden. Und wenn wir eins gelernt haben in diesen 4 Jahren Trump, dann ja, kann immer wieder was passieren, was unvorhergesehen war. Aber glauben Sie, womit ist da noch zu rechnen bis zum 20. Januar?
Naja, also Trump hat ja wohl offenbar eingesehen, dass er jetzt doch zu weit gegangen ist. Er hat jetzt dann doch immerhin eine geordnete Amtsübergabe in Aussicht gestellt. Das hätte er eigentlich am 4. November schon machen müssen, wie das eigentlich auch Tradition und Usus ist in den USA. Ich denke, Joe Biden hat recht, das haben wir ja eben im Einspieler gesehen. Der einfachste Weg, ihn loszuwerden, ist einfach die Inauguration von Joe Biden. Und ich denke, das ist die richtige Politik. All die anderen Optionen, die da jetzt auch in Ihrem Beitrag angedacht worden sind, die halte ich nicht für realistisch.
Einschätzung von Volker Debgart von der Uni Regensburg. Vielen Dank dafür nach Köln.
Vielen Dank auch Ihnen.
In Zeiten der Pandemie ist es für alle Beteiligten nahezu unmöglich, dem Bild der perfekten Familie gerecht zu werden. Doppelt belastete Eltern zwischen Kinderbetreuung und Arbeit, gestresste Kinder im Fernunterricht, keine Freunde treffen, keine Partys, kein Sport, um sich auszutoben. Heile Welt sieht anders aus. Nun heißt es ja immer wieder, Kinder seien robuster, als man denkt. Psychologen der Uni Bochum haben erforscht, wie der erste Lockdown im Frühjahr sich auf Vorschulkinder ausgewirkt hat. Demnach hat zwar die Mehrheit die Umstellung ganz gut hinbekommen, ein Drittel der Untersuchten aber zeigte sich in irgendeiner Form verhaltensauffällig, war etwa gereizter oder schlief auch schlechter. Wie wirkt sich der erneute harte Lockdown jetzt mitten im Winter wohl aus? Marie Blöcher und Johannes Jolmes.
War es Samstag? Und
dann können wir zu Oma und Opa schon.
Nee, Mäuschen, wir können leider nicht zu Oma und Opa.
Es wird wohl ein trauriges Wochenende für Juliane Bross und ihre Tochter Zoe werden. Denn ab heute gelten in Hamburg die verschärften Regeln. Der Besuch zu zweit bei Oma und Opa muss ausfallen. Das muss die alleinerziehende Mutter ihrer Tochter nun erst einmal erklären. Und auch mehr als eine Freundin darf Zoe nicht mehr treffen.
Meine Tochter ist halt ein Kind, das braucht den Kontakt zu anderen Kindern, sonst wird sie halt schnell unausgeglichen.
Juliane Bross beobachtet, wie sich ihre Tochter seit Beginn der Pandemie verändert hat.
Sie ist halt super, super gereizt, fragt permanent eigentlich auch Sachen, wo sie halt genau weiß, dass ich die verneine.
So wie sie versuchen Millionen Eltern trotz Homeoffice ihren Kindern gerecht zu werden. Seit Monaten hoffen sie auf ein Ende der Corona-Krise.
Was auch schade ist für viele Kinder, die Geburtstag haben, für die ist das dann recht schwierig zu verstehen manchmal.
Besonders für meine Freundin, die hat nämlich bald Geburtstag und ich darf sogar einen Tag vorher kommen, übernachten und dann bin ich die erste Gästin, sogar am Morgen schon. Mhm. Ich vermisse schon eine meiner Freundinnen.
Welche denn, Lauri?
Ophelia.
Mehrere Studien belegen, Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Corona-Krise. Experten beunruhigt das.
Wir dürfen uns nichts vormachen. Das ist eine Verzichtsleistung, die besondere Anstrengung nach sich zieht und die auch einsam macht.
Wann also ist das alles vorbei? Es gibt zumindest Nachrichten, die Hoffnung machen. Bundesweit werden heute, wie hier in Irxleben in Sachsen-Anhalt, 670.000 neue Dosen des Impfstoffs von BioNTech ausgeliefert. Und die EU-Kommission bestellt 300 Millionen weitere von BioNTech. Knapp ein Drittel davon soll bis Ende Juni zur Verfügung stehen. Damit bis dahin so viele Menschen wie möglich geimpft werden können, sollen aus einer Ampulle nun 6 statt wie bisher 5 Dosen gezogen werden. Das empfiehlt heute die Europäische Zulassungsbehörde. In den Hamburger Messehallen wird seit 4 Tagen geimpft. Die Empfehlung will man hier so schnell wie möglich umsetzen.
Das bedeutet, wir planen damit, dass wir 10% mehr Impfungen anbieten können mit den schon gelieferten Impfstoffmengen.
Ein Schritt mehr, um die Pandemie einzudämmen. Aber die Zahl der Neuinfektionen bleibt auf einem hohen Niveau und steigt selbst im bislang weniger betroffenen Norden. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte klettert die Inzidenz auf über 200. Das bedeutet Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr. Zurück in Hamburg bei Juliane Bross und ihrer Tochter, die sich nach dem Ende der Krise sehnen.
Wenn Corona vorbei ist, mache ich eine Corona-Weg-Party.
Und zwar mit Oma und Opa.
Ja, so eine Party wünschen wir uns wohl alle und nicht nur, weil wir Sehnsucht haben. Wie angesichts dessen die richtige Balance zu finden ist bei den Anti-Corona-Maßnahmen, dazu hört Juli Kurz aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Wir müssen reden. Und zwar viel mehr darüber, was das alles mit uns macht. Mit unseren Kindern, mit den Alleinlebenden, mit uns als Menschen. Die wirtschaftlichen Kosten der Pandemie lassen sich berechnen, die Auswirkungen auf unser soziales Ich nicht so einfach. Es ist eher ein Gefühl, ein weicher Faktor. Und deshalb fällt das gerne immer wieder hinten runter bei den politischen Entscheidungen. Während die Politik Unternehmen lediglich freundlich um mehr Homeoffice bittet, verordnet sie privat den Menschen praktisch Isolation. Und die Schulen sollen geschlossen bleiben. Man kann das so entscheiden, sollte es dann aber auch deutlich sagen. Priorität hat die Wirtschaft. Das Kanzleramt hat bislang in der Pandemie nicht einmal versucht, mit dem Kinderschutzbund Kontakt aufzunehmen, sagte mir derselbige heute. Dabei hätte der einiges beitragen können, etwa dass die neuen verschärften Kontaktverordnungen gerade bei kleinen Kindern nun wirklich schwer einzuhalten sind. Der erste Lockdown hat gezeigt, mehr Kinder konnten schlecht schlafen, waren gereizter. Die Gefahr, zu Hause geschlagen und verprügelt zu werden, hat zugenommen. Und unter Erwachsenen gab es in den letzten Monaten deutlich mehr mit depressiven Stimmungen. Auch wenn es gerade keine wirkliche Alternative zum Lockdown gibt, sollten wir, finde ich, über die Konsequenzen, die seelischen Folgen, Klartext reden. Auch die Politik darf den Einzelnen nicht aus dem Auge verlieren, denn irgendwann wird diese Pandemie zu Ende sein. Und dann ist die Frage, was sie aus uns gemacht hat. Aus jedem Einzelnen und aus uns als Gesellschaft.
Die Meinung von Julie Kurz. Der CDU-Mann, der in diesen Tagen wohl am meisten im Fokus steht, ist, Corona-bedingt, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Doch der CDU-Mann, der künftig die Partei anführt, wird ein anderer sein. Und der soll in einer Woche dann endlich auf einem ebenfalls Corona-bedingt digitalen Parteitag gewählt werden. Zur Erinnerung, zur Wahl stehen die drei Bewerber, Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet. Jens Spahn hatte sich ja Armin Laschet untergeordnet, oder jetzt doch nicht. Schielt der Gesundheitsminister womöglich auf ein noch viel höheres Amt, wie Medien heute berichten? Welche Rolle die K-Frage spielte heute Abend bei der letzten Online-Bewerbungsveranstaltung der offiziellen Kandidaten, berichtet Nadine Bader.
Friedrich Merz, Armin Laschet, Norbert Röttgen. Drei Männer kämpfen um den CDU-Vorsitz. Er will das Profil der Partei schärfen, Merz polarisiert. Laschet gilt als moderat, er steht für Merkels Kurs. Röttgen, ein profilierter Außenpolitiker, er hat zuletzt Boden gut gemacht. Eines steht fest, wer das Mutterschiff, die Parteizentrale, künftig steuern wird, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir bitten zwei CDU-Mitglieder von der Basis, sich das Kandidatenduell für uns anzuschauen. Uwe Lehmann-Brauns ist ganz klar für Merz. Gonca Türkeli-Dehnert hat sich wie die Frauenunion positioniert, gegen Merz. In der Kandidatenrunde werden Themen abgearbeitet wie innere Sicherheit, Europa und internationale Politik, Klima und Umweltschutz.
Wir müssen sehr viel mehr tun, aber wir müssen es versuchen, mit Marktwirtschaft zu verbinden, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten.
Wenn wir immer sagen, wir dürfen aber nur so viel Klimaschutz machen, damit das Unternehmen nicht nach China ausweicht vor unserer Gesetzgebung, dann ist das immer noch im Gedanken der Gegensatz, dass das Klima und der Klimaschutz die Bedrohung von Industrie ist.
Es gibt Unternehmen, die derzeit aus Deutschland abwandern in Länder, die schlechtere Standards haben. Und deshalb bleibt es richtig, beides miteinander zu verbinden. Industriepolitik, Erhalt von Arbeitsplätzen, sie bei der Modernisierung unterstützen.
In der Schlussrunde werben sie direkt um Zustimmung.
Ich bin kein Lager. Ich stehe für alle. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die mich nicht wählen werden, wenn ich gewählt werde, mit mir leben können und mich akzeptieren. Ich stehe für die moderne Mitte.
Ich bringe mit Regierungserfahrung, Leitung eines großen Landes, Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen.
Jetzt geht es darum, nach vorn zu schauen, einen Aufbruch zu wagen, Erneuerung zu ermöglichen in Deutschland und in der Europäischen Union.
Wer hat die CDU-Mitglieder von der Basis überzeugt? Gonca Türkeli-Dehnert fand Laschet am besten.
Er betrachtet Maßnahmen oder Vorschläge, die er macht, mehrdimensional. Also er hat dann keinen wirtschaftspolitischen Standpunkt, sondern er versucht, verschiedene Akteure mit an den Tisch zu holen. Das hat er immer wieder beschrieben, als es auch wieder um Energie ging, um Klima ging.
Widerspruch vom Parteifreund.
Das ist, wenn man es ein bisschen polemisch sieht, ein Weiter-so. Und dieses Weiter-so ist, finde ich, nicht das, was die Union jetzt in diesem Jahr braucht.
Aber hinter den Kulissen laufen Berichten zufolge längst andere Dinge. Jens Spahn soll seine Chancen als Kanzlerkandidat sondiert haben. Die Reaktion von der Basis?
In den letzten 70 Jahren hat sich eigentlich bewährt, dass der Kanzlerkandidat auch immer ein Parteivorsitzender der Unionsparteien war.
Und wer der Vorsitzende künftig bei der CDU sein wird, entscheiden die Delegierten in gut einer Woche.
Kirsten Gierschig in unserem ARD-Hauptstadtstudio beobachtet die Entwicklungen in der Union. Für uns Gesundheitsminister Spahn also, bleiben wir da mal kurz, will möglicherweise seinen Tandempartner Laschet hinter sich lassen und Kanzlerkandidat werden. Macht er sich damit denn nicht in der Union unbeliebt?
Naja gut, also wer Spahn und seine Ambitionen kennt, der weiß, dass er sich die Kanzlerschaft durchaus zutraut. Und da wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, dass er sich da diskret ein bisschen umhört. Aber er weiß genauso, dass niemand einen Verräter liebt. Und er weiß sicherlich auch, dass wenn er jetzt an Nummer eins wäre, dass man dann auch etwas kritischer auf seine Bilanz in der Corona-Politik schauen würde. Also ich vermute, von sich aus wird er sich da nicht nach vorne schieben.
Im Deutschlandtrend diese Woche, da liegen bei den CDU-Wählerinnen und Wählern Laschet und Röttgen mit 25% gleich auf. Die Nase vorn hat da aber Merz mit 29%. Wie sehen das jedoch die Parteitagsdelegierten, die ja letztlich die Entscheidung treffen?
Ja, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, denn es gibt ja keine Veranstaltungen, wo man sie treffen kann. Und es ist auch wahnsinnig schwierig, jetzt 1001 Delegierten abzutelefonieren. Die, die das versucht haben, die haben auch nicht von allen Antworten bekommen. Was man sagen kann, ist, dass Norbert Röttgen schon aufgeholt hat. Natürlich kommt er mit seinem Thema der Außenpolitik derzeit zu einigen Fernsehauftritten. Ihm liegen auch diese digitalen Formate, die Corona-Pandemie zurzeit notwendig macht. Bei Laschet muss man auch sagen, er liegt zwar noch hinter Merz, aber er hat unter den Anhängern aufgeholt. Und im Moment macht es ihm natürlich einerseits zu schaffen, andererseits wird er positiv danach beurteilt, das kommt immer darauf an, nach seiner Corona-Politik, die er eben als Ministerpräsident eben auch ausführen muss. Friedrich Merz, der führt zwar immer noch, aber längst nicht mehr so deutlich, wie das mal war. Und er ist zwar für viele an der Basis der Kandidat der Herzen, aber gewählt wird er eben von den Delegierten und nicht von der Basis. Und da werden sicherlich viele auch taktisch strategisch denken, dass sie eben den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen nicht beschädigen wollen. Und das macht es für Merz dann wieder schwierig.
Es klang im Beitrag am Ende ja an, wenn der neue CDU-Chef dann gewählt ist nächste Woche, was bedeutet denn das für die Kanzlerkandidatur?
Naja, sollte es Friedrich Merz werden, dann wird er sicherlich sofort den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erheben, wie es eigentlich für jeden Vorsitzenden der CDU auch ganz normal ist. Allerdings, die CDU entscheidet die Kanzlerkandidatur ja nicht alleine. Die CSU hat da ja auch ein Wörtchen mitzureden. Und ich war diese Woche auf der CSU-Klausur der Landesgruppe hier und da wurde ein ums andere Mal betont, der Kanzlerkandidat müsste derjenige werden, der die besten Chancen beim Wähler hat. Und da liegt der CSU-Chef Söder nun mal im Moment sehr, sehr weit vorne.
Kirsten Gierschig, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Bei der SPD sind dagegen die Fragen nach Vorsitz und Kanzlerkandidatur längst geklärt. Heute haben Fraktion und Parteispitze die Schwerpunkte bis zur Bundestagswahl abgesteckt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Sozialdemokraten wollen sich vor allem den Folgen der Corona-Pandemie widmen. Das sagte Fraktionschef Mützenich nach den Beratungen, die digital abgehalten wurden. Die SPD wolle Hilfen für die Menschen, die ohnehin wirtschaftliche Probleme hätten. Kanzlerkandidat Scholz betonte, die SPD spiele auf Sieg. Es gehe darum, die Wahl zu gewinnen. Dafür will auch die neue Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal kämpfen. Die 28-jährige Lehrerin wurde auf einem ebenfalls online abgehaltenen Bundeskongress mit 77,8% der Stimmen gewählt. Die Grünen-Bundestagsfraktion schlägt vor, das bisherige Hartz-IV-System durch eine sogenannte Garantiesicherung zu ersetzen. Ihr Konzept sieht Regelsätze von bis zu 600 Euro sowie bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten vor. Die Grünen wollen außerdem die Vermögensprüfung abschaffen und Partnereinkommen nicht mehr anrechnen. Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßen den Vorstoß zur Existenzsicherung. In London haben die Behörden wegen beispiellos hoher Corona-Zahlen eine sogenannte Notlage ausgerufen. Die Maßnahme erlaubt es, überregional Hilfe anzufordern. Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche liegt in London inzwischen bei mehr als 1000. Laut Bürgermeister Khan stehen die Krankenhäuser in der britischen Hauptstadt vor dem Kollaps. Mit landesweit fast 80.000 Corona-Toten ist Großbritannien in Europa das am schwersten von der Pandemie betroffene Land. Boeing hat nach zwei tödlichen Abstürzen mit Flugzeugen des Modells 737 MAX zugestimmt, Entschädigungen und Strafe in Milliardenhöhe zu zahlen. Wie das Unternehmen und das US-Justizministerium mitteilten, werden damit Ermittlungen gegen den Flugzeugbauer beigelegt. Boeing gestand ein, die US-Flugaufsichtsbehörde in die Irre geführt zu haben. Die Zahlung in Höhe von umgerechnet 2 Milliarden Euro geht unter anderem an die Familien der Unglücksopfer.
Katharina Hennig ist bei der Tour de Ski in Val di Fiemme Zweite geworden. Das ist für die 24-jährige Sächsin das beste Ergebnis ihrer Karriere. Im Massenstartrennen über 10 Kilometer im klassischen Stil musste sich Hennig im Schlussspurt nur der Russin Natalia Neprajewa geschlagen geben. In der Gesamtwertung der Tour de Ski verbesserte sich Hennig damit auf Platz 5. Zwei Rennen gibt es noch und sie liegt nur 24 Sekunden hinter den Podestplätzen.
Weil vieles nicht möglich ist, verbringen wir zurzeit sehr viel Zeit zu Hause. Und Letzteres gilt vor allem für die, die nicht so gut zu Fuß sind, häufig Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Um vor einem solchen den Menschen drinnen den Alltag jeden Abend ein wenig aufzuhellen, lässt sich ein Mann nicht aus der Puste bringen, der selbst nicht mehr der Allerjüngste ist, wie Sarah Schmidt und Katrin Jaspar berichten.
Der Mond ist aufgegangen. Dieses Lied spielt Christoph Krause bei jedem Besuch am Alten- und Pflegeheim in Fröndenberg bei Unna. Es ist sein Erkennungszeichen. Vor den Fenstern will er den Bewohnerinnen und Bewohnern so ein paar unbeschwerte Momente schenken.
Jeden Abend bei Wind und Wetter, Punkt 7 Uhr, spielt er seine Lieder.
Wenn das Wetter so schlecht ist, dass ihm der Regen ins Horn tropft, dann dreht Christoph Krause das Instrument einfach.
Bei Regen, da muss ich eben ganz bewusst so blasen.
Nur einen Tag hat er seit Beginn der Corona-Pandemie verpasst, seinen 80. Geburtstag. Aber da hat er für Ersatz gesorgt.
Glücklicherweise war ich auch immer gesund. Und das ist ja das Allertollste. Und da kann ich wirklich dankbar sein.
Dankbar dafür ist auch die 90-jährige Else Kunze, denn sie wartet sehnsüchtig auf ihn.
Sie freuen sich, wenn er abends kommt.
Ach, was meinen Sie wohl? Ja, ja, es ist schön.
Nach drei Liedern geht's weiter um das Haus herum.
Bis morgen.
Bis morgen.
An fünf verschiedenen Stellen macht Christoph Krause Halt. So sollen alle etwas von seinen Auftritten haben. Die Männer und Frauen kennen den 80-Jährigen. Seit Jahren engagiert er sich hier ehrenamtlich, singt Ständchen zum Geburtstag, besucht Bewohner. Während der Pandemie möchte er durch seine Musik den Kontakt halten.
Danke.
Nee, dass ich das noch erleben.
Das ist so unheimlich schön, wenn man Freude machen kann. Wenn die einen anstrahlen und glücklich sind über mein Kommen. Das ist einfach, ja, das ist wunderbar.
Bis zum Umfallen will er weitermachen. Das hat er den Bewohnern mit einem Augenzwinkern versprochen. Auch wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist.
Na, da wünschen wir gutes Durchhalten und vor allem gutes Wetter. Wie sind denn die Aussichten dafür, Claudia?
Na Ingo, morgen wird es zumindest nicht mehr reinregnen, denn das mit Schnee und Regen, das lässt jetzt mehr und mehr nach. Und danach kommt sogar ab und zu mal die Sonne raus. Morgen tut sie sich noch ein bisschen schwer, vor allem nach Nordosten hin noch dichte Wolken mit Schnee oder Schneeregen. Aber im Nordwesten schon 3 bis 5 Stunden Sonne, genauso wie Rheinland-Pfalz, Saarland und im Süden Deutschlands. Und Sonntag wird es dann sogar sonniger, in weiten Teilen 1 bis 3 Stunden, 5 bis 7 Stunden werden es sogar im Südwesten und direkt am Alpenrand sein. Schleswig-Holstein, da kommt schon wieder neue dichte Wolken an, deswegen dort nicht allzu viel Chancen auf längere sonnige Abschnitte. Jetzt in der Nacht, da haben wir es immer noch mit den kompakten Wolken im Osten zu tun. Daraus fällt Schnee, auch Schneeregen, vor allem so in den östlichen Mittelgebirgen, Harz, Rhön, auch Erzgebirge, Thüringer Wald. Da können es noch mal bis zu 5 cm werden. Morgen im Laufe des Tages lockert es dann von Westen und Süden her auf. Das heißt Wetterberuhigung zum einen, es wird trockener und zum anderen gibt es dann eben auch mal sonnige Abschnitte. Heute Nacht dafür aber auch sehr kalt, insbesondere da, wo es auflockert. Zum Beispiel im Süden, in höheren Lagen über Schnee, können es minus 11 Grad werden. Aber auch sonst, wenn es mal Wolkenlücken gibt, minus 2 bis minus 6 Grad, 1 Grad direkt an der Küste. Dann im Laufe des Nachmittags Höchsttemperaturen, die nicht so großartig ansteigen werden. Meist sind es -3 bis +3 Grad, 4-5 Grad so Richtung Helgoland. Und die nächsten Tage gibt es erstmal eine Wetterberuhigung, die auch bleibt. So eine Hochdruckbrücke, die bei uns doch mal für Sonnenschein sorgt. Zum Teil aber auch Nebel, die Donau entlang, wo der sich lange hält, haben wir gerade mal -4 Grad. Auch am Bodensee wahrscheinlich eher eine zähe Geschichte mit dem Nebel. Von Norden kommen dann schon wieder dichte Wolken mit Regen und auch Schneeregen. Und das geht dann auch am Montag so weiter. Das heißt, neue Wolkenfelder, ein neues Tief, das Regen bringt, der dann auch wieder in Schnee übergeht. Wo genau, das ist im Moment noch nicht so sicher. Über der Mitte und dem Süden ist es aber noch lange Zeit sonnig. Da kann man also 3 Tage die Sonne genießen.
Viele können sich da freuen. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt ein Tatort aus Ludwigshafen. Und die nächsten Nachrichten, die hat dann die Tagesschau um 15:45. Einen guten Start ins Wochenende. Bis morgen Abend wieder. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.